Man kann aus Staubpartikeln DNA extrahieren. Also aus Luft kriege ich, wenn ich Luft einsauge mit meinem Staubsauger, wie das Forscher zum Beispiel in einem Zoo gemacht haben, in Kopenhagen. Die saßen da, haben einen ganz normalen Staubsauger, ganz normal nicht, einen allergischen Staubsauger mit einer Wasserkammer. Und dann analysierten sie das, was sie eingefangen hatten. Und siehe da, sie konnten nicht nur die Eisbären-DNA, die hunderte von Metern entfernt war, eruieren, sondern sie konnten auch die DNA des Lachses herausfinden, den dieser Eisbär gerade verspeist hat.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und heute haben wir einen ganz verrückten Gast, Schatz. Wen hast du dir ausgesucht?
Josef Scheppach, der hat ein Buch geschrieben, nämlich Das Universum in einem Staubkorn.
Es dreht sich um ein spannendes Thema, nämlich Staub. Der Staub hat ja nicht so ein riesengutes Image. Ne? Nee. Es gibt Feinstaub, es gibt Hausstaub, es gibt Hausstauballergie, es gibt allerdings auch Goldstaub, Sternenstaub.
Und wir sind Sternenstaub.
Wir sind Sternenstaub, habe ich mir schon gleich gedacht. Also Josef Scheppach wird unseren Blick auf den Staub fundamental verändern. Und ihr könnt ein Buch gewinnen, Das Universum in einem Staubkorn. Wenn ihr folgende Frage beantwortet.
Wie haltet ihr eure Wohnung staubfrei?
Das war überhaupt nicht die Frage. Die zweite Fragemöglichkeit heißt, die DNA von wie vielen Tieren lässt sich im Staub eines einzigen Teebeutels nachweisen? Das wäre Frage 2. Und Frage 3, warum heißt der Abstauber beim Fußball eigentlich Abstauber? Also ihr dürft euch eine dieser drei Fragen aussuchen, wenn ihr das Buch gewinnen wollt. Und jetzt geht's los mit Josef Scheppach. Und hier ist er, Josef Scheppach. Lieber Josef, wenn du dich jetzt umguckst, wo immer du gerade bist, siehst du Staub?
Oh ja, ich sehe sehr viel Staub auf meinem Computerbildschirm. Die Sonne fällt gerade schräg auf den Bildschirm und ich kann kaum noch die Schrift erkennen, muss ich zugeben.
Meine Mutter hasste früher immer Besucherinnen, Freundinnen, die mit so einem, Prüfblick einfach mal so guckten. Und dann gab es so Experten, die fuhren dann noch mit dem Finger so oben über den Schrank, um zu gucken. Bist du so Opfer deines eigenen Tunnelblicks? Siehst du jetzt nur noch Staub, seitdem du dich damit beschäftigst?
Na, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Aber ich muss zugeben, mein Verhältnis oder mein emotionales Verhältnis zu Staub hat sich doch ziemlich gewandelt, muss ich zugeben. Was sich aber jetzt nicht auf das Putzen bezieht, sondern einfach auf das Phänomen, was sich dahinter alles verbirgt.
Das heißt, es ist für dich etwas Spannendes. Was hat dich denn bei deiner Recherche zu dem Buch am meisten erstaunt?
Oh, das sind viele Sachen. Was mich zum Beispiel am meisten oder mit am meisten erstaunt hat, war einfach die schiere Menge an Staub, die auf der Erde umherwirbelt. Das ist die eine Sache. Und zum anderen hat mich erschrocken der Feinstaub und seine Auswirkungen. Man weiß das zwar, kennt das, ja, Feinstaub nicht besonders gesund, aber welche unglaublichen Auswirkungen das auf die Natur hat, das hat mich doch etwas erstaunt.
Lass uns mal von vorne anfangen. Du hast jetzt gerade eben gesagt, ich hatte die Menge an Staub auf der Erde fasziniert. Wie viel haben wir denn auf der Erde?
Also die Schätzungen gehen von 12 Milliarden Tonnen jährlich aus.
Wie kann man das wiegen? Ja gut, ist eine Hochrechnung.
Das kann man ganz gut messen eigentlich mit Satellitenmessungen und 3D. Das geht eigentlich ganz gut. Aber ich habe auch versucht, das ein bisschen umzurechnen. Und wenn man sich jetzt nur mal den Sahara-Staub vorstellt, wäre das so, als würde alle 3 Sekunden ein 20 Tonnen beladener, mit Staub beladener Sattelschlepper die Wüste verlassen. Also das gibt vielleicht eine Vorstellung, was da sich alles tummelt und wie groß die Menge ist.
Was ist denn Staub eigentlich genau?
Ja genau, wo hört der Staub auf und wo fängt der Sand an?
Tja, Staub, eine Definition, gute Frage. Ich meine, man denkt ja immer, Staub ist nichts weiter als Dreck, Limus Terrae, Schmutz der Erde, hat ihn der Arzt und Philosoph Paracelsus, Mittelalter verächtlich genannt. Damals hat er allenfalls als, naja, Memento Mori getaugt, als Mahnung der Sterblichkeit. Na gut, und mit der Erfindung des Mikroskops im 17. Jahrhundert haben wir den Staub ein bisschen besser kennengelernt, was aber die Beziehung alles andere als verbessert hat. Denn jetzt haben die Forscher ziemlich viele Ungeheuer im Staub gefunden, die sich dort tummeln, unter anderem die Hausstaubmilben.
Ganz kurz jetzt mal, die Milbe ist ein Tier oder ja, so ein Lebewesen. Gilt die auch als Staub?
Ja, denn die Milbe, der Kot der Milbe,
ja.
Die Milbe ernährt sich zuerst mal von Staub, von unseren Hautpartikeln, Haarpartikeln, vom Hausstaub. Und der Kot, den die abgibt, der zerfällt wiederum zu Staub. Und dann haben wir das Problem mit den Allergikern, die Hausstaubmilbenallergiker.
Was macht denn so ein Hausstaubmilbenallergiker, wenn ihm das jetzt klar geworden ist? Kann man denn überhaupt ein Haus komplett staubfrei halten?
Das wird nicht gelingen, aber was die Allergiker tun können, ist einfach einen Staubsauger benutzen, der mit, ein spezieller Staubsauger, muss man dazu sagen, der mit Wasser arbeitet und nicht wieder einen Haufen Staub aufwirbelt, sondern den in einem Wassertank festhält. Das ist ein Ratschlag, den man an Allergiker gibt.
Jetzt sind wir schon so mittendrin in dem Thema, aber wie kommt man denn oder wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, über Staub nachzudenken?
Ja, das war ein Erlebnis oder ein Ereignis auf La Palma, wo Freunde von mir ein Haus haben oder hatten, genauer gesagt. Und der Vulkanausbruch, der jüngste, dieses Haus und viele andere unter sich begraben hat. Und als ich mich dann mit Vulkanstaub beschäftigt habe, habe ich erstens festgestellt, ja, der ist ja nicht nur zerstörerisch, sondern der schafft auf neue Erde, Pflanzen wachsen dort. Und wenn man dann weiter recherchiert, was alles Vulkanasche bedeutet hat für die Entwicklung der Menschen. Frankenstein, der Roman, soll eben auch entstanden sein, unter anderem unter dem Eindruck eines Vulkanausbruchs. Also kurz und gut, je mehr man sich mit diesem Phänomen oder je mehr ich mich mit diesem Phänomen beschäftigt habe, umso faszinierender fand ich es.
Gib mir doch mal einen Einblick, was dich in der Recherche am meisten fasziniert hat.
Ja, also ganz profan haben mich zwei Sachen oder drei, muss ich sagen, begeistert. Zum einen war das einfach die schiere Menge an Staub, die auf unserem Planeten umhertummelt. Also wir kommen auf eine wirklich unvorstellbare jährliche Menge von knapp 12 Milliarden Tonnen. Und wenn man jetzt das irgendwie fassbar machen will, habe ich mir das mal durchgerechnet und bin zum Beispiel allein bei Sahara-Staub darauf gekommen, dass dort alle drei Sekunden ein 20 Tonnen schwerer LKW mit Staub beladen die Sahara verlässt.
Und praktisch vom Wind dann um die ganze Welt geweht wird.
Genau, vom Wind um die ganze Welt geweht wird. Und wir kriegen das ja dann immer wieder mit, wenn unsere Autos von rotem Sahara-Staub bedeckt sind.
Der Staub hat ja nun kein gutes Image, ne? Er gilt ja irgendwie als Dreck. Wir haben den Feinstaub, Ursache von, ja, ich glaube, Millionen Todesfällen jedes Jahr weltweit. Wir haben
ja.
Hausstaub hatten wir schon. Wir hatten die Staublunge im Ruhrgebiet bei den Bergarbeitern, wahrscheinlich eine der häufigsten Todesursachen. Staub ist in meiner Definition eigentlich sowas wie Abrieb. Also das, was so überbleibt, so an feinem Zeug von Kreide oder Bremsbelägen oder sowas. Ist die Definition halbwegs zutreffend, Abrieb von irgendwas?
Das ist einerseits zutreffend, denn wir alle produzieren Staub, unsere Kleidung, Hautschuppen, Tiere, die wir im Haushalt haben, das produziert alles Staub. Aber Schmutz, sage ich jetzt mal, ist irgendwie etwas, was an einem Ort gefunden wird, wo er nicht hingehört. Aber Staub selber reproduziert eigentlich in Miniaturform alles, was uns umgibt. Der Staub, der in unserem Zuhause da rumstiebt, der kommt aus aller Welt. Aus fernen Wüsten, wie ich gerade sagte, aus einer Kaffeemaschine, als Blütenstaub, als kosmischer Staub von fernen Sternen, als Abrieb natürlich auch vom Verkehr. Also der Staub, der ist ein Botschafter mit Nachrichten. Mal kommen die von ganz nah, mal kommen die von ganz weit.
Also ich habe bei mir im Raum quasi so eine Art Potpourri von allen möglichen internationalen und sogar universellen, also aus dem Universum stammenden Stäuben?
So ist es.
Was ist der Plural von Staub nochmal? Stäube oder Staube?
Das ist, streiten sich die Grammatiker. Ich bleibe einfach bei Stäube. Es klingt irgendwie besser als Staube. Also ich glaube, dass man einfach, oder man sagt eigentlich dann Staubpartikel.
Aber Staubarten.
Staubarten, genau, genau.
Was hat es denn mit Trennstaub auf sich? Das war auch so ein Wort, das kannte ich noch nicht aus
die
deinem
Trennkost.
Buch.
Ja, das kannte ich ehrlich gesagt vor dem Buch auch nicht. Und das, um damit gleich mal anzufangen, mein Buch wäre auch ohne Staub gar nicht möglich. Also Trennstaub beispielsweise ist Staub, der bei der Produktion von Büchern zwischen die Seiten geblasen wird, damit die, wenn sie aus der Druckmaschine kommen, nicht zusammenkleben. Das ist Trennstaub. Aber auch Trennstaub gibt es auch, wenn Sie eine Leberwurst aus Ihrer Hülle ziehen oder wenn der Käse aus der Verpackung immer noch nach Tagen gut rausflutscht, dann haben Sie das dem Trennstaub zu verdanken. Der ist natürlich essbar, ungiftig, aber ohne diesen Trennstaub beispielsweise gäbe es auch keine Windschutzscheiben. Die Windschutzscheiben sind ja aus Sicherheitsglas. Auch da braucht man, um diese beiden Gläser zusammenzufügen, erstmal Trennmittelstaub.
Sag, was mich am meisten fasziniert hat, ist die persönliche Staubwolke.
Ja.
Wir kennen alle, wie hieß er denn noch, Linus, ne? Aus den Peanuts.
Genau.
Von Charlie Brown. Der zog doch immer so eine Decke hinter sich her, so eine Kuscheldecke und war in so eine Staubwolke gehüllt. Ist das sowas wie ein Fingerabdruck? Hat jeder Mensch seine individuelle Staubwolke?
Jeder Mensch hat seine individuelle Staubwolke, das ist ganz richtig. Und zwar, also, wenn Sie jetzt Koch wären, dann würde Ihre persönliche Staubwolke ein Großteil aus Mehl bestehen. Wenn Sie Förster wären oder Gärtner, wäre Großteil Ihrer Staubwolke Blütenstaub, Gräserabrieb.
Und wenn ich Kokainboss wäre, dann hätte ich eine Kokainwolke um mich
herum. Dann hätten Sie zum Großteil eine Kokainwolke um sich, genau. Ähnlich wie wenn Sie jetzt Wäsche waschen.
Ja.
Dann haben Sie einen Großteil Ihres Waschmittels als ganz persönliche Staubwolke um sich herum. Das gilt übrigens auch für den Hausstaub. Kein Hausstaub ist gleich.
Ist das dieser Pick-Pen-Effekt, von dem Sie schreiben?
Das ist der Pick-Pen-Effekt. Das ist sogar in die Wissenschaft jetzt als Ausdruck für Personal Cloud, für die persönliche Wolke aufgenommen worden. Also die Forscher sprechen tatsächlich von dem Pick-Pen-Effekt, weil sie sagen, jeder hat, genau wie der Hausstaub ganz individuell ist, hat auch jeder seine eigene Staubwolke um sich herum. Und die begleitet uns überall hin.
Was ich noch total spannend fand, Staub ist kein irdisches Phänomen, sondern auch ein kosmisches. Also
ganz genau.
Der Kosmos, das Weltall, da staubt es auch.
Und wie? Also wenn Sie jetzt mit einem Auto durch den Kosmos fahren würden, die Hand aus dem Fenster halten, mit einem weißen Handschuh, der wäre schwarz, kohlrabenschwarz.
Und was ist das? Planetenreste?
Das sind kosmische Stäube, das ist Sternenstaub, den es in verschiedensten Formen und verschiedensten Größen gibt. Dieser Staub ist die Grundlage aller Existenz. Ohne diesen Staub gäbe es keine Planeten, gäbe es unser Sonnensystem nicht.
Und gäbe es uns nicht.
Und es gäbe auch uns nicht, denn die Crosby, Stills, Nash & Young, die haben in ihren 70er Jahren ja den Song Stardust gesungen und da heißt es dann, wir sind Sternenstaub, wir sind Milliarden alter Kohlenstoff. Und das ist vollkommen richtig.
Aber nochmal ganz kurz, wenn ich Staub als Abrieb von irgendwas definiere, dann ist das doch eher der Endzustand von irgendwas, ne? Staub zu Staub sagt man ja auch bei der Beerdigung.
Ja.
Was habe ich mit diesem Staub zu tun?
Es ist ganz einfach. Sterne im Kosmos gab es Gaswolken vermischt mit Staub. Die ballten sich zusammen und in diesen Sternen fanden Fusionsreaktionen statt. Das heißt, es ist ähnlich, wenn man ja aus Mehl in Brot verwandelt, haben sich immer neue, schwerere Elemente gebildet. Und dann kommt es zu einem Punkt, an dem Eisen entsteht und dann hört die Fusionsreaktion auf. Und der Stern kollabiert, der bebt, schüttelt und haut schockartig die Gaswolken weg. Und dieses letzte Höllenfeuer, das ist sowas wie eine Supernova und ein kosmisches Recyclingfeuerwerk. Das heißt, all die Elemente, die vorher in dem Stern gebildet worden sind, Wasserstoff, Kohlenstoff, die werden jetzt rausgefeuert und formieren sich letztlich in dem Weltall, zu neuen Planeten und schließlich ja zu Planeten wie der Erde und auch zu Menschen, wenn man so will. Die haben zusätzlich noch Elemente von Kometen bekommen. Aber letztlich ist das, woraus wir bestehen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, vieles andere, das ist in den Weiten des Weltalls geboren worden, gekocht worden in Sternen und dann wieder als Explosion zu neuen Planeten und zu neuen Sternen entwickelt worden.
Aber das ist ja genial. Das ist ja quasi eine kosmische Kreislaufwirtschaft.
Das ist eine kosmische Kreislaufwirtschaft, denn wenn Sie und ich sterben, dann zerfällt all das wieder und es wird zurückverwandelt letztlich in ja, Planeten und Sterne.
Ich kann mich jetzt nicht mehr normal im Spiegel betrachten. Ich sehe mich immer irgendwie wie so einen großen kosmischen Popel, der aus ganz viel Staub zusammengeklebt ist. Manchmal fühle ich mich morgens auch so.
Du hast ja wirklich viele interessante Sachen zusammengetragen. Und eine Sache, über die ich gestolpert bin, warum erzeugen ausgerechnet Ozeane den meisten Staub? Das habe ich nicht verstanden.
Na gut, das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, denn unser Planet besteht nun mal zum Großteil aus Wasser, aus Ozeanen. Und letztlich das Salz, das von der Gischt nach oben gespült wird, ist nichts anderes als kleine Staubkörner.
Also diese Aerosole.
Die Aerosole, genau. Das ist letztlich das, was unser Ozean letztlich auch produziert oder unsere Ozeane. Und von daher wird mehr Staub im Wasser produziert als an Land.
Aber ganz kurz eine Verständnisfrage. Nach meinem Dafürhalten ist Staub trocken. Heißt ja nicht staubnass. Es heißt Staub trocken. Wasser ist doch eigentlich der natürliche Feind des Staubes.
Das ist richtig, nur wir sprechen ja jetzt von Salzpartikeln, die nach oben gefeuert werden oder katapultiert werden.
Ach, okay, das Salz, ja klar.
Dann habe ich wieder Staub. Aber es gibt auch Staub unter Wasser.
Nee.
Ja, nun gut, also da müssen wir jetzt einfach Blütenpflanzen, Blütenstaub. Ja, die meisten werden ja an Land von Insekten bestäubt. Aber diese Art der Fortpflanzung ist nicht nur den Landpflanzen vorbehalten. Es gibt kleine Meereskrebse, die bei der Befruchtung von Rotalgen helfen und die tragen ähnlich wie Bienen Samenzellen der männlichen Pflanze zur weiblichen. Alles unter Wasser. Also wenn man jetzt sagen würde, diese kleinen Zellchen sind ja auch fast staubklein, dann würde es auch in dem Fall Staub unter Wasser geben.
Das heißt, wenn der Tintenfisch seine Tinte absondert und man würde die trocknen, dann wären das ja wahrscheinlich auch Farbpartikel.
Sehr guter Vergleich, genau.
Also der Tintenfisch staubt.
Der Tintenfisch staubt.
Okay, mein Blick auf die Welt verändert sich gerade radikal.
Wir hatten ja in diesem Jahr sehr viele Waldbrände. Und wenn Wald brennt und man dann wird irgendwann Asche aus dem Holz, aus all dem, was da gelebt hat, warum ist das so gefährlich für uns?
Ja, weil diese Stäube eben aus Verbrennungen bestehen. Das heißt, das sind Verbrennungsteile, die sind besonders klein und kommen zum Teil eben auch in tiefe Lungenbläschen, Bronchien. Und was eigentlich am schlimmsten ist, ist, dass Forscher jetzt herausgefunden haben, dass diese Art von Asche und Staub Hunderte von Kilometern entfernt von eigentlichem Brandherd aus immer noch gefährliche Krankheiten erzeugen. Also kein Mensch käme auf die Idee, nur weil in Hamburg ein Wald brennt, zu sagen, das Asthma in München hat damit was zu tun. Hat sehr wohl damit was zu tun. Also die Luftströmungen, die Brandwolken und der aufgewühlte Boden, da wird sehr, sehr weit, bis zu 800 Kilometer weit vom Feuer bleibt er dann liegen. Und da ist bisher noch keiner auf die Idee gekommen, solche Zusammenhänge überhaupt herzustellen.
Kurze, spannende Frage an dich. Weißt du, wie viel Nasenhaare ein Mensch hat?
Nee, weiß ich nicht.
Hatten wir am Montag in der Folge, deswegen weiß ich das. Das ist reiner Zufall. Ungefähr 120 pro Nasenloch.
Super.
Im Ohr sind ja auch nochmal so Härchen. Und letztendlich hat der menschliche Körper ja so natürliche Staub Schutzmechanismen entwickelt, nämlich diese Härchen.
Richtig.
Feinstaub, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, heißt auch deswegen so, weil er so fein ist, dass er von diesen Härchen nicht erwischt wird, also Asbest gehört wahrscheinlich auch dazu, und dann so direkt in die Lunge geht. Das ist jetzt krankmachender Staub. Gibt es auch sowas wie gesunden Staub, also welchen, den ich inhalieren sollte und dann bin ich sofort 10 Jahre jünger?
Es gibt Mineralstäube, mit denen viele Leute experimentieren und versuchen sozusagen den Boden anzureichern.
Ja.
Aber letztlich Staub essen habe ich nichts gefunden, was man wirklich empfehlen könnte.
Also Staub ist tendenziell für den Menschen, zumindest wenn er jetzt nicht gerade im Werden ist und neu gebaut wird, eher nicht so gut.
Es kommt auf die Art des Staubes an. Ich meine, unsere Evolution hat uns eigentlich ganz gut gewappnet. Unsere Vorfahren waren in staubigen Wüsten, kargen Steppen. Und da hat sich unser Körper eigentlich ganz gut angepasst. Der gesunde, normale Körper, sage ich jetzt mal. Problem wird jetzt, wenn wir den menschengemachten Staub angucken. Und da sind wir eben bei der Abteilung Feinstaub. Und da wird es auch richtig, richtig problematisch, weil der wird nach Gewicht gemessen. Das heißt, Dieselstaub, Ruß, das kann man alles wunderbar messen und einfangen. Aber was in den ganzen Messungen nicht berücksichtigt wird, ist eben der Ultrafeinstaub. Und der flutscht einfach durch und taucht in keiner Statistik auf, obwohl es davon eine ganze Menge gibt. Und er unter dem Radar unserer körperlichen Abwehr hindurchflutscht.
Mir fiel eben gerade ein, dass du ja auch über Reerdigung schreibst, weil wir eben bei Boden auch kurz waren, oder du. Ja. Kannst du das mal erklären? Weil ich fand das eine total gute neue Idee.
Ja, die Leute wollen eigentlich versuchen, dass die Leiche möglichst schnell zerfällt. Und dazu wird ein besonderes Gemisch angeregt, wo der Leichnam hineingebettet wird und möglichst schnell verrottet und möglichst schnell wieder zurückgeht zum Staub und wieder zu Staub wird.
Irgendwann dann zu Humus und so, ne? Ich weiß
Richtig.
Nur, dass Buchen, glaube ich, 25 Jahre brauchen, bis sie verrottet sind, also bis das wirklich sich aufgelöst hat, das Holz.
Mir fällt noch ein, bei der Chip-Produktion gibt es ja sogenannte Reinräume.
Ja.
Da werden ja extra unterschiedliche Drucke erzeugt, damit praktisch alles, was in diesen Raum reinkommt, praktisch von Anfang an rausgedrückt wird. Gibt es die Möglichkeit, sowas auch in einer normalen Wohnung zu installieren? Also wie kriege ich den Staub aus der Bude? Hast du da neue Tipps?
Ja, was heißt neue Tipps? Ich meine, die beste Methode ist einfach eine vernünftige Luftfeuchtigkeit herzustellen. Man merkt es ja im Winter, hat man das Gefühl, und das Gefühl trifft zu, ist es ja staubiger als im Sommer. Warum? Die Luft ist trocken, wir haben dickere Kleidung an, wir halten uns mehr in der Wohnung auf, das heißt, wir selber verlieren auch mehr Staubpartikel. Und um das aufzufangen, könnte man jetzt Wasserschalen auf die Heizung tun. Also kurz und gut, eine feuchtes Klima schaffen und Stoßlüften. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und natürlich auch Pflanzen. Zimmerpflanzen sind auch gute Staubfänger. Die sorgen auch für bessere Luft. Und das wären eigentlich schon die einzigen Methoden, mit denen man versuchen kann, zumindest den Staub zu reduzieren.
Dein Buch heißt ja eine kurze Geschichte des Staubs vom Wohnzimmer bis ins Weltall. Und das ist das, was ich daraus mitnehme. Staub ist überall. Hast du durch die Beschäftigung mit dem Buch auch so philosophische Dimensionen erreicht? Also einen ganz neuen Blick auf dich, die Welt, das Universum?
Naja, ich meine, philosophisch fand ich jetzt eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, einfach zu sagen, naja gut, was ist Materie? Materie hat meistens eine Ausdehnung, und wenn man jetzt den feinsten Staub nimmt, dann hat das ja gar keine Ausdehnung mehr oder so gut wie keine mehr. Das heißt, er ist im Grenzbereich zwischen Materie und, na, sagen wir Geist oder Energie. Da sind wir so in einem Bereich, wo es spannend wird, wo auch Science-Fiction-Autoren sich da gütlich tun. Aber wir kommen da in einen Bereich eben auch, wo man sagen kann, naja, unsere ganze Existenz besteht aus Staub. Wir verdanken dem Staub die Nahrung, wir verdanken unsere Kultur. Aristoteles, alle möglichen Leute haben angefangen, mit Staub zu schreiben. Ja. Die Nahrung, wir haben Lössboden, der fruchtbarste Boden, den es überhaupt gibt, besteht aus Staub. Mhm. Ohne ihn könnten wir uns nicht ernähren. Und dem verdanken wir unsere schiere Existenz. Also Staub verbindet auch ja die Sterne mit allem anderen, mit allen Planeten, mit allen Lebewesen auf der Erde.
Das ist ja schon quasi religiös, ne? So alles mit allem verbunden durch so Zeug, was irgendwo zwischen Materie und Nichts ist. Also ja, ich weiß auch nicht, wenn Kant das gehört hätte, hätte er bestimmt ein dickes Buch drüber geschrieben. Ich habe noch eine ganz banale Frage, Josef. Im Fußball kennt man den Abstauber. Ne, das ist der, der den Ball, also der liegt vorm Tor, Torwart ist weg, alle anderen auch und du musst sie einfach nur noch reinkicken. Also das möglichst einfache Tor.
Ja.
Was zum Teufel hat das mit Staub zu tun?
Das habe ich auch recherchiert und ich muss gestehen, ich bin leider nicht sehr weit gekommen.
Dies hier ist ein Aufruf an alle Fußballfans, die den Mutmach-Podcast hören. Wenn ihr wisst, woher dieses Wort Abstauber kommt, bitte her damit, ja, wir wollen Aufklärung.
Das würde mich auch interessieren. Ich war auch, an dem Wort bin ich auch hängen geblieben, dachte, das muss doch rauszukriegen sein. Aber das muss irgendeiner mal in die Welt gepustet haben und dann haben es alle abgeschrieben.
Und was hat der Inhalt von Teebeuteln mit Staub zu tun?
Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass ist sozusagen die Umwelt-DNA. Die gibt's ja auch erst seit wenigen Jahren, dass Forscher festgestellt haben, man kann aus Staubpartikeln DNA extrahieren.
Nein.
Also aus Luft kriege ich, wenn ich Luft einsauge mit meinem Staubsauger, wie das Forscher zum Beispiel in einem Zoo gemacht haben, in Kopenhagen, die saßen da, haben einen ganz normalen Staubsauger, ganz normal nicht, einen allergischen Staubsauger mit einer Wasserkammer und dann analysierten sie das, was sie eingefangen hatten und siehe da, sie konnten nicht nur die Eisbären-DNA, die hunderte von Metern entfernt war, eruieren, sondern sie konnten auch die DNA des Lachses herausfinden, den dieser Eisbär gerade verspeist hat.
Also wenn ich jetzt Forensiker wäre und bei der Kriminalpolizei arbeiten würde, dann würde ich sagen, Mann, was der Josef Scheppach da alles rausgekriegt hat über Staub. Ich komme ein paar Stunden nach einem Mord an den Tatort und nehme dann auch so einen Staubsauger und sauge dann die gesamte mögliche DNA im Raum auf. Finde ich dann den Täter leichter? Weil ich habe ja sein persönliches Staubprofil, womöglich.
Ja, dann hat man ein persönliches Staubprofil. Das Problem ist natürlich der Abgleich, aber das kann man auch hinkriegen inzwischen elektronisch. Aber was ich jetzt am tollsten fand, ist nochmal auf diesen Teebeutel zurückzukommen. Bei diesen handelsüblichen Teebeuteln, die ein Forscher, der Henrik Krehenwinkel, hat es gemacht. Der hat 400 verschiedene Insektenarten bei der Analyse eines ganz normalen, handelsüblichen Teebeutels nachweisen können. Da hat er eben diese Umwelt-DNA nicht wie üblich von den staubigen Oberflächen der Pflanze genommen, sondern hat dieses Pflanzenmaterial zerkleinert und getrocknet. Und da konnte er nachweisen, welche Insekten im Innern dieser Pflanze gelebt haben.
Aus dem Teebeutel raus?
Aus dem Teebeutel heraus.
400 verschiedene Viecher.
Genau.
Faszinierend.
Ja, das ist natürlich insofern auch spannend, weil wir ja doch mit Artensterben oder Insektensterben auch zu tun haben. Ne?
Genau.
Zu gucken, wie verändert sich da auch etwas.
Moment, Fachfrage. Hier jetzt gerade auf der Erde, fliegt da noch irgendwo Saurierstaub rum? Wie lange hält sich so Staub?
Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn wir jetzt in den, ich sage jetzt mal, vom molekularen Staub in den, sage ich mal, atomaren Staub gehen, dann werden wir feststellen, dass die Elemente, aus denen wir bestehen, dass die bleiben ja nicht in unserem Körper.
Ja.
Unsere Organe erneuern sich und das Zeug fliegt ja auch in der Gegend dann rum. Das heißt, theoretisch oder nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch, atmen wir auch immer noch den Staub der Kleopatra letztlich und nehmen den auf.
Ich bin echt fasziniert von dem, was du alles weißt und rausgefunden hast. Aber eine Frage, die ich allen immer stelle, ist, was macht dir Mut?
Oh, Mut macht mir vieles, was den Staub angeht, auch wenn er ein ganz schreckliches Image hat und ich muss leider wieder auf den Feinstaub zurückkommen. Aber so schrecklich die Auswirkungen zum großen Teil sind, was mich schon ein bisschen beruhigt hat, ist, dass die Industrie doch das Problem ziemlich gut erkannt hat und zumindest versucht, verschiedene Stäube einzudämmen. Also Bremsstaub beispielsweise. Gibt es jetzt neue Bremsscheiben? Gut, die gibt es nur für Luxusautos bislang, weil es einfach verdammt teuer ist. Aber auch was Reifenabrieb angeht, versucht man zumindest den Feinstaub, der beherrschbar ist, zu reduzieren. Also das macht mir schon ein bisschen Mut.
Also das Staubbewusstsein hat sich praktisch verändert.
Ich denke schon, dass sich das verändert hat, eben auch durch neue Messmethoden und eben auch, dass man gemerkt hat, ja, wir messen zwar eine Menge, aber eine Menge geht uns durch die Lappen. Also auch da Problem erkannt, noch nicht gelöst, aber zumindest schon mal erkannt. Und man kann hoffen, auch jetzt in der Industrie, auch auf Baustellen, wenn man sich vorstellt, wie die Baustellen vor wenigen Jahren ausgesehen haben, wenn man heute recherchiert, was gibt es an Staubverhinderungsmaschinen auf Baustellen, wird man erschlagen von neuer Technologie. Also auch da hat sich vieles, vieles gewandelt. Und ich denke, da ist man auf dem Weg der Besserung.
Einen vielleicht ein bisschen makaberen Gedanken hatte ich noch, wenn du sagst, dass theoretisch der Staub der ganzen Erdgeschichte noch irgendwo rumfliegt, dann natürlich auch alles, was mit Gräueltaten, mit Kriegen, mit Konzentrationslagern zu tun hat, das fliegt ja auch noch alles rum. Also was weiß ich, die Peststäube des 30-jährigen Krieges aus dem 17. Jahrhundert oder sowas.
Das ist ganz richtig. Die Vorstellung mag zwar etwas bizarr klingen, aber wir können ja noch einen Schritt weiter gehen. Wenn wir jetzt wieder in den Kosmos gehen und wir bestehen aus Wasser. Der Wasserstoff, der wurde letztlich im Urknall, ist der entstanden. Das heißt, der Wasserstoff, aus dem wir bestehen, der ist fast 14 Milliarden Jahre alt. Bei anderen Elementen sind es ungefähr 5 Milliarden. Und wenn wir Wasser trinken, dann trinken wir letztlich auch den Wasserstoff, aus dem wir bestehen.
Das muss ich jetzt erstmal verdauen.
Ja, ich auch.
Lieber Josef Scheppach, das Universum in einem Staubkorn. Man kann auch zusammenfassend sagen, guter Staub, schlechter Staub. Eine kurze Geschichte des Staubs vom Wohnzimmer bis ins Weltall. Erschienen bei Goldmann. Ganz herzlichen Dank für deine extrem unstaubigen Erklärungen.
Ich bedanke mich bei euch für eure interessanten Fragen. Vielen Dank.
Super, ciao.
Einen schönen Tag noch. Tschüss.
Danke.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.